Wir heissen auch alle die herzlich willkommen, die sich jetzt an diesem schönen Sonntagmorgen über das Internet zugeschaltet haben. Und wir wollen miteinander weiterfahren in der Offenbarung und kommen jetzt zu einem Einschub, zu einem schönen Kapitel. Wir haben das letzte Mal miteinander das sechste Kapitel angeschaut, wo wir die Siegel, die ersten sechs, haben gesehen, mit dem Antichrist, der in Erscheinung getreten ist, dann Krieg, Hunger, Tod, viel Not und Probleme. Und dann hat er das sechste Kapitel abgeschlossen mit der Frage, und wer vermag zu bestehen? Und jetzt siebte Kapitel gibt es dort eine Antwort. Und darum ist das wie ein Einschub, wo er jetzt auf die Thematik eingeht, wo er die Frage beantwortet und dann fährt er nachher wieder weiter mit dem Siegel. Wir wollen es miteinander lesen. Offenbarung 7. Nach diesem sah ich vier Engel auf den vier Ecken der Erde stehen, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehte auf der Erde, noch auf dem Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel vom Sonnenaufgang herabsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte. Und er rief mit lauter Stimme der vier Engeln zu, denen gegeben worden war, die Erde und dem Meer Schaden zuzufügen, und sagte: Schadet nicht der Erde, noch dem Meer, noch den Bäumen, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und ich hörte die Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus jedem Stamm der Söhne Israels, aus dem Stamm Juda 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Ruben 12.000, aus dem Stamm Gad 12.000, aus dem Stamm Asser 12.000, aus dem Stamm Naphtali 12.000, aus dem Stamm Manasse 12.000, aus dem Stamm Sebulon 12.000, aus dem Stamm Levi 12.000, aus dem Stamm Issachar 12.000, aus dem Stamm Sebulon 12.000, aus dem Stamm Josef 12.000, aus dem Stamm Benjamin 12.000 Versiegelte. Nach diesem sah ich, und siehe, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen: Das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen, und sie fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sagten: Amen. Den Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer von den Ältesten begann und sprach zu mir: Diese, die mit weißen Gewändern bekleidet sind, wer sind sie? Und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Diese sind es, die aus großen Bedrängnissen kommen, und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Und sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten, noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Throns ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Der Johannes ist jetzt wieder auf der Erde. Er wechselt immer wieder ein bisschen bei seiner Sicht vom Standort aus. Zwischendurch hat er wieder einen Blick im Himmel, dann wieder auf der Erde und nachher wieder im Himmel und auch jetzt da. Jetzt ist beim Vers 1, sehen wir, nach diesem sah ich vier Engel. Und jetzt braucht er auch wieder Bilder. Daniel hat bereits etwas gesagt von Bildern, die wir haben mit der Schnur, aber wir haben auch in der Offenbarung sehr viele Bilder. Und wenn er jetzt da sagt, dass auf diesen vier Ecken der Erde je ein Engel steht, so ist die Erde wegen dem nicht erschieben worden und jetzt überall steht ein Engel drauf, sondern es ist einfach ein Bild. Und die Zahl 4, die im ersten Vers dreimal vorkommt, das ist immer erdumfassend. Das ist etwas, was einfach universell ist. Das ist überall gültig, gegenwärtig. Und das will er mit dem sagen, dass die vier Engel, die im Auftrag Gottes jetzt einfach eine Ruhe, eine Stille herstellen, machen, bis die 144'000 versiegelt sind. Das ist das Bild, das ist das, was er uns da zeigen und zeigt. Jetzt, dass da aufzählt ist, Erde, Meer und Bäume, auch zweimal alles aufzählt, da können wir uns fragen, ist das nötig? Hat es nicht einfach gelangt, wenn man sagt, es ist einfach eine absolute Ruhe über die ganze Erde, fertig, Punkt. Auch das können wir so sagen, das können wir so stehen lassen. Und auch da hat die Erde, Meer und Bäume eine Mehrfachbedeutung. Auch gerade in den Propheten wieder und jetzt in der Offenbarung sehen wir, dass die Erde und das Meer, da kommen wir später noch dazu, so Gott will, dass die Erde immer wieder ein Bild ist auf Israel, Eretz Israel, Land Israel und von dort kommt die Erde. Und dann die Welt ist mehr, oder das Meer ist mehr ein Bild auf die Welt, auf die Heidenwelt, wo wir draus sind. Und dann in der Offenbarung 13 kommt ja eins Tier zum Meer aus und eins zu der Erde aus. Und von dem her gesehen brauchen wir dann oder sind dort die gleichen Bilder wieder. Und Bäume haben wir immer wieder auf Völker oder auf Führer von Völkern. Und da möchte ich an zwei Stellen erinnern, Richter 9 ab Vers 8, sehen wir die Fabel vom Jotam. Und dort tut er auf Israel bezogen zuerst den Ölbaum erwähnen, dann den Feigenbaum, dann den Weinstock und dann den Dornstrauch. Immer auf Israel bezogen. Patriarchen, der Ölbaum, der Feigenbaum, die Landesverheißung, der Weinstock, die Kindschaft und der Dornbusch ist nachher ein Bild auf der Antichrist. Und immer wieder sind dort Bäume zu dem einzelnen Baum gekommen und haben gesagt, herrsche du über uns. Und er hat immer gesagt, nein, und am Schluss der Dornbusch hat gesagt, Molly, mach es, wenn ihr das wollt. Dann werde ich es machen und das ist der Antichrist. Also Israel hat ihren Gott immer wieder verworfen in all diesen Epochen und am Schluss beim Antichrist wird sie mit der Welt, wird sie vor dem sich verneigen. Jetzt möchte ich aber nicht bei dem Thema bleiben, sondern wir wollen weitergehen. Im Vers 2 sehen wir, und ich sah einen anderen Engel vom Aufgang oder Sonnenaufgang heraufsteigen. Vom Sonnenaufgang ist das Bild von einem neuen Tag, von etwas Neuem, das kommt, von etwas Neuem, das entsteht. Aber es kann auch ein Bild sein auf Jesus Christus. Aber da drin, in diesem Abschnitt, ist nicht ein Bild auf Jesus, sondern einfach ein anderer Engel, der aber aus der Gegenwart Gottes rauskommt. Und es steht da, der das Siegel des lebendigen Gottes hat. Und auch das Siegel ist ein Bild in der Bibel, das durchgezogen ist. Wenn ich das erste Mal, wo so etwas in die Richtung steht, oder vielleicht fast das erste Mal, ist im 2. Mose 12. Wo das Passahlamm geschlachtet wurde, ist, wir haben jetzt das Abendmahl genommen. Und das Passahlamm ist ein Vorbild, auch auf das Abendmahl nachher, wo Israel aus der ägyptischen Sklaverei raus in die Freiheit geführt worden ist. Und dann mussten sie ein Lämmchen schlachten und haben die Türpfosten, die Beetseite und die Oberschwelle mit Blut bestrichen. Das war wie ein Versiegeln von dem Haus. Und dann ist der Würgengel Gottes ist daran vorbeigelaufen. Überall, wo er die Blut gesehen hat, die Blutschlarken, ist er daran vorbeigelaufen, ins Gericht Gottes, nicht ins Haus hier, weil das Lamm bereits das Gericht getragen hat. Und nachher kommt durch die ganze Bibel durch, kommen immer wieder einzelne Siegel. Die Sklaven sind versiegelt worden, die haben einen Stempel bekommen, was ein Eigentum bedeutet hat. Und wir, all die, die bekehrt und wiedergeboren sind durch die Wiedergeburt, sind wir versiegelt mit dem Geist Gottes. Und darum ist das etwas Schönes, eine wunderbare Tatsache. Du kannst nicht versiegelt sein mit dem Geist Gottes und okkult belastet. Da gibt es immer wieder Leute, die machen da gewisse Vermischung, die sagen, ja, gleich noch kleine Belastung oder von früher noch etwas. Und da muss ich einfach sagen, von der Bibel her kannst du das ganz klar ausschliessen. Wenn wir versiegelt sind mit dem Geist Gottes, ist ja keine okkulte Belastung mehr bei uns. Da sind wir frei, da haben wir die Freiheit erlebt im Herr Jesus. Und jetzt da ist der Engel aus der Gegenwart Gottes raus, der eine Versiegelung machen will, und darum muss das ganze Gericht jetzt gestoppt werden. Jetzt ist einfach eine immense Ruhe über die ganze Welt, die, soll ich sagen, kein Wind, nichts weht, bis die 144'000 aus Israel versiegelt sind. Es ist vielleicht ein schwacher Vergleich, wenn wir die Gerichte vorher anschauen, was da geht über die Erde, wie das erschüttert worden ist, bis ins Innerste, bis in die Grundfesten. Und jetzt auf einmal die Ruhe, die passiert, möchte ich so vergleichen, wenn wir in einem Dorf sind oder in einer Stadt, wo ein Riesenfest läuft. Und da wird prätschert und da klopft es und da tätscht es und das macht und tut. Wir haben das zwei Zicken einmal so erlebt, an der Kilbi. Da hat man 2 Kilometer weg, wo wir das Haus hatten, hast du die Nacht, bis das abgestellt hat, nicht können schlafen. Das hast du den Weg gehört, das Brätschen. Und wenn man jetzt dort in die Dorfkille reingeht, mit dem schweren Eichentor, das Tor auftut, in den Kühlkillensaal und das Tor wieder zuzieht, ist dort irgendwie eine Ruhe drin. Da kann man sich auf der Bank niederlassen und es ist einfach eine andere Atmosphäre. Und da tut jetzt Gott in dieser Phase, in der wir sind, von der Endzeit, tut er diese Ruhephase einschalten. Und ich denke, das tut bei vielen auch wieder eine gewisse Angst auslösen, auch ein gewisses Fragen, was geht jetzt wieder, was passiert. Wir wissen nicht, wie lange das er braucht, um die 144'000 zu versiegeln. Wir haben da keine Zeitangabe wieder. In einzelnen Fällen gibt er diese Zeitangabe in der Offenbarung und in einzelnen Fällen gibt er keine. Jetzt, ich will bei der ganzen Versiegelung, es ist interessant, es sind da 12 Mal 12'000 erwähnt und ein Stamm fehlt. Das ist der Stamm Dan, der fehlt. Und jetzt, das ist eine Annahme, das kann ich so biblisch nicht gerade ins Detail belegen, aber man nimmt an, weil der Stamm Dan fehlt, er hat von Anfang an hat er den Götzendienst eingeführt. Er war der einzige Stamm in Israel, der sein Land, das er von Gott durch den Josua zugeteilt bekommen hat, nicht eingenommen hat. Er ist gar nicht in das Land gegangen. Er ist nach den Norden aufgezogen, hat dort ein so schuldiges Volk zu Tod geschlagen und hat das Land in Besitz genommen. Und nachher, parallel mit dem Umziehen, hat er den Götzendienst auf breiter Front eingeführt. Und darum hat bereits im Alten Testament bei der Segensverheißung vom Jakob hat er über ihn ausgesagt, dass er eine Schlange ist auf dem Weg und das Ross wird in die Ferse beissen und der Ritter wird hinterst runterfallen. Auch das ist wieder eine Segensverheißung, in Anführungszeichen, die für mich nicht positiv ist. Die einfach ein bisschen auf das hindeutet, dass er der Antichrist wird stellen. Es ist möglich, ich will es offen lassen, aber er ist da nicht mehr erwähnt. Jetzt, was für mich sehr schön und positiv ist, wenn wir in Hesekiel gehen, wo er nachher in die Ewigkeit übergeht, aber schon im 1000-jährigen Reich, dort ist der Stamm Dan an einem Ort wieder an erster Stelle sogar erwähnt. Also dort hat ihn Gott wieder eingenommen und er tut damit auch seine Allmacht zeigen, dass er nicht als Verlierer aus dem Ganzen rausgeht und irgendeiner muss auf der Strecke lassen, den er nicht mitnehmen kann. Er wird auch den Stamm Dan, wird er ins 1000-jährige Reich hier mitnehmen. Aber da, wo es um die Evangelisation geht und die Mission in dieser schwierigen Zeit, dort hat er ihn auf die Seite gestellt, dort ist er nicht dabei. Dafür ist vom Stamm Josef sind 2 Teile, weil er die Erstgeburt vom Ruben übernommen hat. Das könnt ihr im 1. Chronik 5 nachlesen, weil der Ruben das Ehebett von seinem Vater beschmutzt hat, hat er die Erstgeburt verscherzt und die ist nachher dem Josef gegeben worden und dann seine beiden Söhne je 12'000 dazu gesprochen bekommen. Das Gericht, das anfängt, das kommt, das fängt am Haus Gottes an, 1. Petrus 4, 17 bis 18, denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt am Hause Gottes, wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Und wenn der Gerechte nur mit Not errettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Die Ursache beim Gericht über Israel war Götzendienst und sie werden in der Endzeit 2/3 der Juden umkommen und nur 1/3 wird errettet werden. Und da auch bei uns ist, da muss ich so sagen, auch in vielen Fällen ist es einfach eine Vermischung und ein gewisser Götzendienst, der uns auch abhaltet, dass die Liebe in den meisten erkalten wird, wie es der Herr Jesus in seiner Endzeitrede sagt. Was ich auch noch in den Raum stellen möchte, was mir da wichtig ist in diesem Zusammenhang, der Feind hat Israel immer versucht auszulöschen. Auch das ist etwas, das weit vorne anfängt und durchgezogen ist. Man kann sagen, die assyrische Gefangenschaft 722 vor Christus, nachher die Vernichtung im Buch Esther durch den Haman, wäre wieder das Ziel gewesen, weil er einfach wollte verhindern, dass Jesus in sein Volk auf die Welt kommen, geboren werden. Das hätte er dort tun. Nachher aber nach Christus ist durch die Römer ist Israel weitgehend zerstört worden, der Tempel alles zerstört worden. Dann der Hitler, die Geschichte haben wir erlebt und in der Endzeit wird es nochmal sein. Da wird der Antichrist nochmal ganz massiv gegen Israel losgehen und darum gefällt es mir, dass da Gott wieder Einschub gemacht hat und uns einfach zeigt, er wird 144'000, darf ich so sagen, das werden Evangelisten und Prediger sein, die weltweit das Evangelium verkündigen, die hat er versiegelt. Ein Versiegelter ist für einen anderen nicht antastbar. Das muss schon Gott zulassen, sonst kann man denen nichts machen. Wie die beiden Zeugen, die nachher auch noch kommen, die wir werden sehen in der Offenbarung. Jetzt zum zweiten Teil von dem Kapitel ist ab dem Vers 9, steht wieder nach diesem. Das heisst nicht unbedingt immer, dass es chronologisch immer nach diesem ist. Einfach bei seiner Abfolge, die er sieht in seiner Vision, ist es so weitergegangen nach diesem. Hat er einfach das nächste Bild gesehen, die nächste Scheine gehabt. Und jetzt ist er eigentlich wieder in der Gegenwart Gottes oben. Jetzt ist er im Himmel oben und er sieht dort eine grosse Volksmenge, die niemand zählen konnte. Und dann sagt er auch wieder aus jeder Nation, jedem Stamm, jedem Volk und jeder Sprache. Und da können wir auch wieder sagen, da ist alles eingeschlossen. Das hat von jedem Volk, das es auf dieser Erde gibt, aus jeder Sprache, hat das Nachfolger, die dort jetzt in der Gegenwart Gottes sind. Eine unzählbare Schar. Wie viel ist das? Es ist eben unzählbar, aber es muss mehr sein. Und jetzt ist es spekulativ, was ich sage, aber ich habe mich gleich dafür, weil die Offenbarung das uns so aufzeigt. Das Heer, wo in den Kapitel später dann aus dem fernen Osten kommt, zum Euphrat und dort drüber, dass du die Bibel mit 200 Millionen bezeichnen. Das heisst, es ist gezählt worden, das Gesetz. Und jetzt da sind es von mir, nach meinem Dafür halt auf jeden Fall viel mehr. Sonst wäre es nicht unzählbar. Wenn die 200 Millionen von Gott definiert sind und gezählt sind, haben wir da mehr. Und jetzt ist einfach meine Frage, und das ist jetzt wieder einer von diesen Punkten, wo die mit der Vorentrückung und wir mit der Mitteentrückung oder mit der Schlussentrückung, wo da die Meinungen auseinandergehen. Und jetzt bin ich einfach froh, wenn ihr mich nicht verreisset, weil ich es so sehe, wie ich es sehe. Und ich habe kein Problem, wenn ich es anders sehe, als ich es sehe. Weil wir warten und dann sehen wir es eh, wie es ist. Das ist nicht so ein Problem. Aber ich möchte jetzt gleich sagen, einfach eine Aussage, dass ich sie nicht am Anfang sehen kann, ist das, was jetzt da steht. Und das, was Jesus und der Paulus uns gesagt haben über die Endzeit. Wenn der Herr Jesus uns sagt, dass in der letzten Zeit die Liebe in den meisten wird erkalten, wenn er das in Matthäus 24, Vers 12 und 13 sagt, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Im Markus ist in der Endzeitrede vom Herr Jesus die Rede, die Aussage von ihm, dass wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig. Und der Paulus tut es sagen im 2. Thessalonicher 2, Vers 3, lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde offenbar werden, der Sohn des Verderbens, bevor er wird wiederkommen. Das heisst, wir haben da nicht von einer weltweiten, immensen Erweckung geredet, sondern von einem Abkalten und von einem Verflachen, von einem Abwenden. Und von dem her gesehen, tue ich die unzählbare Schar nicht in die Endzeit platzieren, sondern das sind für mich einfach die Christen, die Jesus angenommen haben in diesen Tausenden von Jahren, die jetzt gewesen sind. Da sind du und ich dabei. Und darauf freuen wir uns. Und wenn wir uns jetzt die Versammlung ein bisschen versuchen, vor Augen zu stellen, ich komme es nicht, meine Fantasie ist da zu klein oder meine Vorstellungskraft. Im Hebräer 1 steht, dass die Engel ausgesendet sind zum Dienste der, die die Seligkeit ererben. Das heisst, jetzt sind all die Engel, die für dich und mich auch ausgesendet sind und für all die um uns herum, die haben jetzt ihre Aufgabe auch erfüllt. Die sind jetzt nämlich auch da oben. Da sind die 24 Ältesten um den Thron herum, da sind all die Engel um den Thron herum, auch eine unzählbare Schar wahrscheinlich, und dann die grosse Masse, eine unzählbare Schar, wieder um den Thron herum, in der Gegenwart Gottes. Unvorstellbar. Die Herrlichkeit, die dort wird sein, da kann ich nur sagen, da kann ich den Hut ziehen und sagen, ich freue mich drauf, aber ich will das weder zeichnen noch beschreiben noch irgendetwas. Ich habe zuerst einen PowerPoint gemacht, das heisst, ich habe sie, aber ich habe sie nicht laufen lassen. Weil jedes Bild ist für so etwas, ist, irgendwo ist es zu schwach. Das tut das nicht aussagen, was da steht. Auch wenn das Künstler probiert, aufzuzeichnen oder zu machen. Was mir jetzt gefällt, und darum hat mir es auch mit dem Abendmahl sehr gut gefallen, dass das so zusammengetroffen hat, auch da steht wieder ein paar Mal das Lamm. Das Heil unseres Gottes, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Die lesen wir jetzt immer zusammen. Der Vater und der Sohn sind wieder immer zusammen. Der Herr Jesus hat die Gegenwart von seinem Vater am Kreuz vermisst. Dort hat der Vater müssen wegschauen. Sie waren getrennt. Vorher waren sie zusammen, immer in Gedanken, wo er auf der Erde war. Er hat nichts gemacht ohne den Vater. Und jetzt sind sie wieder immer zusammen. Und das kommt auch in der Offenbarung sehr schön durch. Und dann tun sie einen Lobpreis einstimmen ab dem Vers 12. Und der hat für mich 7 Stück, die dort drin erwähnt sind. Lob heisst, es lobt er ihm ganz allein. Seine Herrlichkeit, seine Weisheit wird besungen. Auch das ist bei ihm allein. Der Dank, er gilt ihm allein für all das, was wir haben, für all das, was wir können, für all das, was wir sind. Auch für den Wohlstand, wo wir drin sind, wir wollen ihm danken. Er, Macht und Stärke, alles ist bei ihm, bei Jesus und bei seinem Vater. Das ist ganz ein kurzes Anbetungslied, das da erwähnt ist. Mit diesen 7 Punkten, da könnte man über jeden Punkt eine halbe Predigt haben, könnte da manches aufzeigen. Der Philipper 2, Vers 9 bis 11 sagt es ganz ähnlich. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller der Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Auch wieder Bet, Vater und Sohn und Anbetung von allen, auch von denen, die ihn abgelehnt haben. Sie werden dort auch ihre Knie beugen vor dem dreimal heiligen Gott, vor dem Herr Jesus. Und jetzt fragt einer von den Ältesten, fragt Johannes im Vers 13, wer sind diese und woher sind sie gekommen? Und dann sagt Johannes wohlweise, du weisst es. Ich weiss nicht, ob er keinen Gedanken hatte oder sich einfach nicht äussern wollte. Wir haben es ja manchmal auch so, dass wir uns nicht in die Nesseln setzen und dann lieber Gott nichts sagen. Auf jeden Fall hat nachher er die Antwort bekommen. Diese sind es, die aus der grossen Bedrängnis kommen, und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiss gemacht im Blut des Lammes. Beim Abendmahl, wo wir miteinander eingenommen haben. Symbolisch sein Blut, wo wir auch immer wieder uns dürfen und Händler reinigen. Dass unsere Kleider rein und weiss sind. Und jetzt, wenn er da sagt, aus der grossen Bedrängnis, so ist auch das wieder eine Aussage, die man eben verschieden anschauen kann. Man kann das auf die Endzeit beziehen, auf den letzten Abschnitt der Bibel, auf die 7 Jahre. Oder auf die 3,5 letzten Jahre, da gehen die Meinungen auch wieder auseinander. Oder man kann es schon weiter vorne aufgreifen und sagen, seit Jesus hat die Gemeinde immer Bedrängnis gehabt. Und zwar steht schon in der Apostelgeschichte im Kapitel 14, Vers 22, Dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viel Bedrängnis in das Reich Gottes eingehen müssen. Und die ersten Christen sind unter dem Nero. Wenn ihr die Geschichte gelesen habt, wisst ihr, dass die einen sind mit Pech angestrichen worden, angebunden worden und als Fackeln angezündet worden. Andere sind in Fellen geneigt worden und den Tieren vorgeworfen worden. Das hat es manches gegeben. Bitteres Leid, bittere Verfolgung. Und wenn man da denen sagen möchte, das war nichts, vergessen Sie, da zählt ihr nicht dazu. Das ist erst das, was kommt, das ist schlimm. Da muss ich sagen, das ist nicht der Fall. Auch wo Jerusalem zerstört worden ist, all die Toten und auch nachher fürs Volk, das Wissen, wir haben keinen Tempel mehr, wir können keinen Gottesdienst mehr durchführen, weil sie den Messias nicht hatten. Auch der innere Stress, das Seelische, die Qual, die sie hatten, das war viel Not gewesen. 1. Johannes 2, Vers 18, Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Und da habe ich mir einfach noch Hebräer 11 ab 36 ein paar Verse rausgeschrieben und andere erfuhren Spott, Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durch Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfellen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandeln. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Einfach ein kurzer Abriss für die Gläubigen, bis dann, wenn der Hebräerbrief geschrieben worden ist, wo er einfach Not aufzeigt von denen, die Gott verehrt haben, die Jesus nachgefolgt sind und denen, die es nicht haben. Die Gemeinde ist immer verfolgt. Verführt oder verfolgt ist immer gewesen. Bei uns ist im Moment immer noch mehr für Verführung, aber eins von dem ist weltweit immer gewesen. Und was da wird sein, und das wird ein Unterschied sein, das wird eine weltweite Verfolgung geben, wie sie nie war. Weil der Antichrist mit seiner ganzen Überwachung wirst du nicht mehr im Wald oder in einer Höhle oder in einem Erdloch verstecken. Mit dieser Überwachung, die wir heute haben, ist es möglich, dass er jeden findet. Das macht er nicht bei jedem T-Shirt oder bei jedem Unterhösli, aber bei teurer Kleidungsstück hat es heute schon einen Faden drin, der registriert ist. Und wenn du das Kleidungsstück mit deiner Karte zahlst, ist das Kleidungsstück auf deinen Namen registriert und dann können sie schauen, ob du den Job anhast oder ob der im Kasten hängt zu Hause. Einfach, das ist auch wieder etwas von der Überwachung, wo wenig etwas wissen darüber, wo aber faktisch, was da ist. Und so hat es manches. Wir wollen mit dem nicht Angst haben, sondern uns darauf freuen, weil es da steht nachher, darum, Vers 15, sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel und der auf seinem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Stellen wir uns das vor. Heute ist der Herr Jesus, nach meinem Empfinden manchmal, wenn man betet, hat man manchmal das Gefühl, das Gebet geht nur bis an die Decke irgendwo, es ist nicht ganz offen, es ist nicht ganz. Und manchmal hat man das Gefühl, jetzt ist der Himmel offen, jetzt ist es schön, einfach, das ist unser Empfinden. Da wird es völlig eine andere Dimension sein. Da werden wir ihn sehen, alle Zeit. Er wird bei jedem in der Gegenwart sein. Auch wieder die unzählbare Schar und jeder wird den Herr Jesus ganz persönlich sehen. Er wird spürbar nahe sein. Und das ist Himmel. Wenn wir unseren Erlöser, der, der alles für uns gemacht hat, dem, wo wir alles zu verdanken haben, wenn wir ihn einfach immer im Vis-à-vis haben. Nicht mehr ein Trennen, nicht mehr auseinandergehen, gar nichts mehr. Alles in seiner Gegenwart, das ist Himmel. Wenn wir ihm dienen dürfen, ihm etwas, in Anführungszeichen, zurückgeben von dem, was er für uns da hat. und zu dienen als Priester, wenn das steht in seinem Tempel, ist wieder der Priesterdienst erwähnt. Die anderen sind nicht in den Tempel gegangen. Da haben wir in der Offenbarung 1 erwähnt, in der Offenbarung 5 erwähnt und jetzt in der Offenbarung 7 wieder erwähnt, der Priesterdienst. Und da sind wir mit eingenommen als Gläubige und darauf dürfen wir uns und darauf wollen wir uns freuen. Dann Vers 17, denn das Lamm, das in der Mitte des Throns ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Der Herr Jesus hat es gleich verlangen wie wir. Auch er will uns um uns haben. Wenn wir uns das vorstellen, es ist nicht nur einseitig, dass wir wünschen, einmal endlich bei ihm zu sein und für alle Zeit. Er sagt im Johannes 14, Vers 2 bis 3, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht so, hätte ich euch gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und im Johannes 17, im hohen priesterlichen Gebet, ist das einzige Mal, wo Jesus sagt, Vater, ich will. Und sonst hat er immer gesagt, dein Wille soll geschehen. Und dort sagt der Vater, ich will. Das, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Und jetzt steht da auch wieder etwas, er wird sie hüten oder weiden, der Hirte, die Schaf, das Bild haben wir im Alten Testament schon, ich komme nachher nochmal drauf, im Psalm 23, wir haben es im Johannes 10, wir haben immer wieder so Bilder, die durchgezogen sind und jetzt da auch wieder. Und dann steht aber da auch wieder etwas, wo in der Offenbarung 21 nochmal erwähnt ist, dass er jede Träne von ihren Augen abwischen wird. Auf dieser Erde haben wir schon manche Tränen vergossen. Sei das aus irgendwelchen Nöten, Schwierigkeiten, Problemen, familiär, beruflich, ich weiss nicht, das geht in so manche Bereiche, immer wieder haben wir Tränen. Durch gewisse Leiden, Krankheit, Unfall, was alles reingehört und da steht, und Gott wird jede Träne, das ist nicht pauschal, er wird bei dir auf die Probleme eingehen und bei mir auf die Probleme eingehen. Und da wird alles beseitigt und alles auf der Seite sein. Jetzt möchte ich gegen den Schluss noch mal ganz kurz den Psalm 23 einfach in Erinnerung rufen. Ich denke, den können wir pauschal alle auswendig. Einmal stellen wir das so vor, das ist ja ein Psalm, den man in der Sonntagsschule oder schon früh gelehrt hat, daheim am Tisch. Warum können wir das so sagen? Weil der Herr Jesus durch den ganzen Psalm das Gegenteil erlebt hat. Er hat das für uns gemacht. Wenn wir sagen, der Herr ist mein Hirte, hat sein Vater ihn müssen verstoßen am Kreuz, weil er für uns Sünde getragen hat. Mir wird nichts mangeln. Er hat das Leben lang hat er nichts gehabt, wo er sein Haupt hinlegen kann. Und am Schluss am Kreuz hat er müssen sagen, mich dürstet. Sie haben ihm über die ganze Gerichtsverhandlung, über die ganze Auspeitschung, mit der Dornenkrone, mit allem zusammen, bis zum Schluss hat er über 24 Stunden keinen Schluck Wasser gehabt. Nichts. Und so viel Blutverlust. Er führt mich zum frischen Wasser. Und der Herr Jesus sagt, seine Zunge klebe am Gaumen. Er erquickt meine Seele. Und das ganze Unheil von unserem Unrecht ist über ihn ausgossen worden. Und im dunklen Tal, wo er uns durchführt und wo der Psalmist dann so schön sagt, du bist bei mir, was vom Er aufs Du wechselt, aufs ganz Persönliche. Im dunklen Tal war er ganz allein gewesen und hat Gott verlassen müssen dulden. Sein Haupt ist zur Unkenntnis deformiert worden, mit der Peitschung, mit der Geißelung, die passiert ist, mit der Dornenkrone, da war alles Blut überlaufen gewesen. Und bei uns sagt er, du salbst mein Haupt mit Öl. Du schenkst mir voll ein. Johannes 10,10. Dass er uns Leben gibt und volle Genüge. Und das wird da so sein. Da wird keiner noch irgendeinen Gedanken haben von einem Bedürfnis oder Wunsch, der nicht erfüllt ist. Das wird eine Vollkommenheit sein, das wird eine Freude sein und ein Frieden sein. Der Paulus sagt im Kolosser 3,1, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Und das wollen wir machen. Solange wir noch unterwegs sind, wollen wir uns nicht vom Irdischen abhalten, ablenken, sondern wir wollen uns viel mehr mit dem Himmlischen, mit dem Ewigen befassen. Und dann sind wir gut ausgerichtet auf das wunderbar herrliche Ziel. Ich tue noch beten. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank für den Abschnitt, den wir miteinander anschauen durften, wo wir miteinander wieder einen Blick in den Himmel tun dürfen. Wie das eine Herrlichkeit wird sein, wie das eine Wonne wird sein, wenn du mal bei jedem alle Tränen abwischen, wo kein Hunger, kein Durst, kein Leid mehr wird sein, sondern Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen werden fliehen. Herr Jesus, herzlichen Dank, dass du uns den Weg frei gemacht hast, dass wir Gott durch dein Leiden und durch dein Sterben, durch dein Blut einen offenen Zugang dürfen da in die Gegenwart Gottes. Dass du uns Türen aufgetan hast im Himmel, der verschlossen war. Und danke, Herr Jesus, dass du jetzt uns aber auch in dieser speziellen Zeit, wo wir drin sind, einfach hilfst, dass wir dir treu sind, dass wir immer wieder, wie du uns aufforderst, suchen, was droben ist, wo du bist, zur Rechten Gottes, und uns mehr und mehr vom Irdischen lösen, weil wir eh alles werden zurücklassen. Segne du jedes auch, wo wir da zusammen sind, und komm du jeden auch mit jedem in die kommende Woche. Bewahrest du in dir. Amen. Ich wünsche jetzt meinerseits noch all denen, die sich zugeschaltet haben, Gottes reiche Segen, seine Bewahrung, viel Kraft und Freude in dieser speziellen Zeit. Amen.